Es geht um
Film,
Fernsehen,
Buch,
Regie,
Kamera,
Schauspiel,
Effekte,
Musik,
Serien,
Remakes,
Klassiker,
Modern,
Kult,
Zensur,
Gut
und Böse. Das alles und noch viel mehr
gibt es hier.
Mal anschauen.
Hallo, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin immer noch voll am Gendern irgendwie.
Hallo zusammen. Ja, das Gendern in Bayern dürfen wir jetzt ja gar nicht mehr, wie ich mitbekommen habe.
Nein, die Behörden dürfen nicht, glaube ich, oder? Wir sind ja hier freiberufliche Podcaster. Wir dürfen tun, was wir wollen.
Sind wir nicht die offizielle Podcast-Behörde für Bayern? Ich dachte, du hättest mal was gesagt.
Das weiß noch keiner.
Na gut.
Ja, willkommen zu dieser neuen Folge von Mal anschauen. Heute haben wir wieder mal eine Folge einer Sub-Miniserie dieses Podcasts, nämlich der Miniserie Zum ersten Mal angeschaut.
Und diesmal eine kleine Premiere, weil wir haben ihn beide noch nicht gesehen, den Film, aber nur Andreas hat ihn angeschaut. Das heißt, ich bin noch völlig jungfräulich in dieser Beziehung.
Hatten wir bisher nur andersrum mit The Fan damals. Diesmal ist es so, dass ich ihn gesehen habe. Ich habe ihn vor ein paar Tagen zuerst mal angeschaut, genau. Und heute will ich ein bisschen drüber reden, weil ich war beeindruckt.
Was für ein Film war es denn überhaupt? Lass uns doch mal den Titel nennen.
Der Film heißt im Original The Long Good Friday. Das ist schon mal ein sehr interessanter Titel, finde ich, im Englischen. Wenn ich wusste, als ich Teenager war und Englisch gelernt habe, wusste ich nicht, dass Good Friday das Englische für Karfreitag ist.
Ah, okay. Ja, macht Sinn. Ja.
Wusstest du das vor heute?
Nein, war mir nicht bewusst.
Ah, das heißt, viele Leute, wie auch damals ich, dachten sich, da geht's um den langen guten Freitag. Hä? Ganz komischer Titel. Also es heißt The Long Good Friday, also der lange Karfreitag eigentlich. Der deutsche Titel ist wieder mal einer dieser bizarren deutschen Titel. Der ist nämlich Riffifi am Karfreitag. Wobei, also da kommt mir nicht das Karfreitag vor, aber da reden sie von Riffifi. Was ich sehr bizarr finde, denn Riffifi ist ja in den 50ern dieser, schon mal in der Heist-Folge erwähnte, Heist-Film gewesen, der Riffifi heißt.
Ja.
Und in Long Good Friday geht es definitiv nicht um einen Bankraub oder sowas. Aber gut, also wir bleiben beim englischen Titel The Long Good Friday. Ist ein englischer Film, gedreht 79, in die Kinos gekommen 81. Warum, dazu kommen wir gleich.
Mhm.
Und es ist ein Film, und zwar eigentlich der erste, weil ich gelesen habe, der erste größere Film, wo es um englische Gangster geht. Also nicht einzelne Gangster, wie damals Carter, bei Kid Carter, das ist ja eine Person, ein Gangster-Typ, sondern wirklich so um halt das Gangster-Imperium in UK, based in London.
Mhm.
Ein Film mit einer interessanten Besetzung, würde ich schon mal sagen. So die Hauptrollen, gespielt von Bob Hoskins und Helen Mirren.
Großartig,
Helen Mirren, ja, inzwischen eine Dame Helen Mirren, also inzwischen ja auch geadelt quasi. Bob Hoskins habe ich es erst mal wahrgenommen in Roger Rabbit. eigentlich war ein sehr, sehr guter Schauspieler und Long Good Friday war seine erste wirklich große Rolle.
Hm.
Und das Drehbuch ist wohl auch ein bisschen auf ihn zugeschnitten worden. Das Drehbuch war ursprünglich von einem englischen Theaterschreiber eigentlich, Barry Keefe. Der hat wohl davor und danach keine großen Filmdrehbücher gemacht.
Ja.
Aber das hat er eben geschrieben.
Mhm.
Und ist wohl schon auch geschrieben worden, ein bisschen mit Bob Hoskins in mind quasi, für diese Hauptrolle.
Mhm.
Um was geht's? Mal kurz ohne Spoiler. Es geht um den Status und die Pläne und die Geschichte des im Prinzip Oberbosses der Londoner Unterwelt, wenn man so will.
Mhm.
Der aber ein bisschen legaler und noch größer werden will. Und wo leider ein paar Sachen gemacht worden sind in seiner Org, die nicht gut für ihn sind, weil sich andere ein bisschen bei ihm an ihm rächen wollen quasi. Ist ein Film, der gar nicht so, also den Titel kennen glaube ich viele, aber der ist trotzdem nicht wahnsinnig viel gesehen in den letzten Jahren, was auch daran liegen dürfte, dass er im Deutschen ab 18 ist.
Oh, okay.
Damals siehst du überall, ja, so viel Gewalt und Brutalität. Ich fand jetzt für heutige Maßstäbe ist er nicht wahnsinnig brutal. Ja, es gibt eine durchaus brutale Szene, wo jemand auch stirbt, aber und mit ein bisschen Blut. Aber im Prinzip verglichen mit das heute so ab 12 oder 16 im Kino ist der voll harmlos eigentlich.
Ja gut, aber vergiss natürlich nicht, das ist auch 45 Jahre her. Da war es noch ein bisschen anders.
Ja, das ist natürlich wahr. Aber er ist immer noch ab 18, was, soweit ich weiß, was ich ein bisschen seltsam finde. Gut, das war jetzt mal so die High-Level-Übersicht. Warum bin ich sehr angetan von dem Film, nachdem ich ihn endlich mal gesehen habe? Er ist optisch großartig, er ist super gespielt, er ist sehr, sehr clever geschrieben, dazu komme ich gleich noch. Mhm. Und er hat einfach permanent eine Atmosphäre und eine Stimmung und eine Spannung, die wirklich so düster London, späte 70er, Thatcher-Zeit und so alles ein bisschen unklar und Gangster und also wirklich permanente Anspannung. Und Hoskins, viele haben geschrieben über die Jahre, das ist Hoskins beste Rolle ever gewesen. Der ist unglaublich brillant hier. Der spielt eben diesen Londoner Unterweltchef, der gerne ein richtiger, legaler Geschäftsmann eher werden will und noch mehr Geld machen natürlich. Aber der hat permanent so diese Ausstrahlung und diese Stimmung. Er ist im Prinzip eine Figur, der, also wenn man optisch sieht, ist er nicht sehr beeindruckend oder gefährlich wirkend. Aber wenn er was macht oder was sagt, dann hat er permanent dieses: Ich bin ganz schön fies eigentlich. Und er ist permanent spannend. Aber gleichzeitig merkt man auch, er hat eine Menge Unsicherheit da eigentlich. Und er ist gefährlich und er ist ein sehr ernsthafter Typ und ein sehr spannender Typ, aber er ist nicht so der selbstbewusste "Ich beherrsche alles sowieso" Typ. Das merkt man auch ein paar Mal. Das zweite sehr, sehr spannende ist Helen Mirren. Denn die Rolle, die sie hat, sie ist seine Frau oder Freundin. Das ist gar nicht so ganz klar eigentlich.
Ja.
Das ist wohl geschrieben worden als klassische die Freundin vom Gangsterchef. Also so ein bisschen so die Schöne, die auch ein bisschen was sagt. Und dann hat sie das Drehbuch gelesen. Die war damals noch kein Superstar. Ne? Hat aber damals gleich gesagt, das ist viel zu eindimensional und viel zu flach und viel zu sehr brav, der Charakter. Ich will, dass sie mehr involviert ist. Und es ist dann auch alles so gemacht worden. Krass. Und die ist so eigentlich die Macht hinter dem Thron, wenn man so will. Weil sie auch vieles steuert und beeinflusst und entscheidet, was er macht. Also auch diese unglaublich wichtige Figur in dem Film und trägt zusammen mit Hoskins dazu bei, dass der Film einfach phänomenal gut ist.
Ja, ist auch eine großartige Schauspielerin, ohne Frage.
Davon abgesehen, da war es aber noch viel, viel jünger natürlich, ne? 79 gedreht, wie gesagt.
Ja.
Sehr spaßig ist das in Werbung für DVDs über die Jahre wohl öfter mal gestanden ist, dass Pierce Brosnan spielt auch mit. Ja. Pierce Brosnan spielt eine kleine Nebenrolle, er taucht in zwei Szenen auf. Ja, was war eigentlich geplant als eine Rolle ohne Dialog? Er sagt aber einmal: "Hi." Das war sein Intro, sein Impro-Dialog quasi. Also es ist wohl sein erster ernsthafter Kinofilm gewesen, der überhaupt vorkam. Aber natürlich wird gerne mit geworben, dass der berühmte Pierce Brosnan, James Bond, da auch vorkommt. Das ist sehr amüsant. Also er ist großartig besetzt und er ist in Stimmung und Atmosphäre und er ist wohl so, wie es damals auch wirklich war in der Londoner Unterwelt. Also es gab danach eine Menge Feedback von den echten Unterweltmenschen. Ein kleines Detail zum Beispiel ist, dass der Bob Hoskins einen Fanbrief vom Ronald Cray bekommen hat hinterher. Die Crays waren damals ja auch so die Chefs der echten Londoner Unterwelt.
Ja.
Und der war wohl begeistert. Und die Helen Mirren hat geschrieben, dass sie im East End dann ein super Standing hatte. Jedes Mal, wenn sie im East End war und in den Pub gegangen ist, haben ja alle nur Getränke gezahlt, weil sie alle begeistert waren davon, wie gut das alles gelaufen ist. alle sagen und schreiben auch heute noch, so wie das gedreht worden ist, war es auch. So war die Unterwelt in London. Mhm. Lustigerweise, ein angehärteter Onkel von Helen Mirren war auch, also stand schon alt und raus, aber war früher so vor und nach dem Zweiten Weltkrieg ein Mitglied der Londoner Unterwelt. Der hat da wohl auch seine Erfahrung mit einfließen lassen, wie das alles sein soll.
Ob sie da so ein bisschen Method-Acting betrieben hat zu der Zeit für ihre Recherche.
Quasi, vielleicht. Es gibt auch so ein paar Szenen, die wirklich schon krass sind und die heute aber auch normal für so einen Gangsterfilm wirken. Es gibt eine Szene, wo halt ein paar andere seiner Konkurrenten, alle schwächer als er, werden geholt, weil er was rausfinden will, wer seine Org attackiert, und die hängen dann so kopfüber an Haken in so einer Kühlhalle, wo halt die halben Schweine rumhängen und so.
Mhm.
Also schön, sehr also schön.
Für damalige Zeit schon, finde ich, harte Bilder.
Ja, was auch ein hartes Bild ist, ist, dass eine Figur, also ein super Nebencharakter, der nur eine mal kurz vorkommt, wird gesucht und wird dann gefunden, wie er auf den Boden einer Halle festgenagelt wurde an Händen, also quasi auf den Boden gekreuzigt.
Okay.
Am Karfreitag.
Immerhin thematisch passend.
Also es sind schon so ein paar Knallerszenen drin. Aber also einfach extrem spannend. Was auch sehr schön ist, oder ja, schön interessant ist, ich bilde mir ein, mein Englisch ist ganz gut, vor allem Londoner Englisch verstehe ich eigentlich sehr gut. Aber viele Dialoge sind halt so in dem klassischen Cockney-Englisch.
Mhm.
Und da tut man sich ab und zu schwer, alles zu verstehen. Und ich muss mir den Film mal irgendwann kaufen auf einer Disc, wo auch Untertitel dabei sind. Bei dem Streamer, wo ich ihn angeschaut habe, sind leider keine Untertitel dabei.
Ah, okay.
Deswegen habe ich dann doch, ich habe zwei Szenen mal zurückspulen mit der deutschen Synchro, die nicht sehr gut ist, mit der deutschen Synchro anhören müssen, weil ich nicht ganz sicher war, von was sie da reden. Die haben also die meisten davon so den klassischen Cockney-Slang halt. Und Cockney ist halt, Cockney ist ja offiziell ein Dialekt der englischen Sprache, aber natürlich sieht man Cockney an sich als Londoner Arbeiterklasse und Lower Middle Class Londoner East End. Und Cockney ist auch eine Figur im umgangssprachlich gesehen. Und die sind alle genauso drauf, natürlich.
Passt ganz gut dazu, dass ich gelesen habe, dass man Bob Hoskins für die amerikanische Version synchronisiert hat.
Also synchronisieren wollte.
Es wurde schon synchronisiert, wohingegen er hat damit gedroht, dann die Produzenten zu verklagen, wenn das so wirklich rausgeht, und hat auch diesen Prozess gewonnen, was sehr interessant ist. Aber das trifft genau das, was du gesagt hast, dass es wohl wirklich sehr schwer zu verstehen ist.
Jetzt klaust du mir die spannendsten Fakten hier.
Entschuldigung.
Ja, also es ist genau das, der Punkt, die hatten das vor, also haben auch es aufgenommen, aber nie fertig zusammengeschnitten, soweit ich weiß, weil sie Angst hatten, die Amis verstehen es alles nicht. Sehr spannend ist ja auch zum Beispiel, dass der Film eigentlich geplant war, ursprünglich war es als Kinofilm geplant. Dann hat aber einer der Produzenten gesagt, nee, das machen wir doch im Fernsehen, dann war er fürs Fernsehen geplant, dann wollten sie ganz viel rausschneiden. Weil sie sich dachten, das ist fürs Fernsehen zu brutal und so weiter und so weiter. Dann gab es da eine Menge Probleme quasi damit, weil als gesagt haben, wenn wir das rausschneiden, dann ist der Film völlig sinnlos eigentlich. Und dann hat Handmade Films, die Firma, die George Harrison gehört hat, hat dann für 2000 Pfund, hat es zu einem, ich weiß gar nicht wie viel, für einen Preis, der 2000 Pfund weniger als die Produktionskosten waren, die Rechte gekauft. Und dann ins Kino gebracht. Das war ein Grund, warum er später als geplant rauskam. Also er wurde 79 gedreht, er war dann 80 auf Festivals, aber er ist 81 im Kino. Der andere Grund war, und jetzt komme ich ein bisschen zum Spoilern, also wer noch nichts davon hören will, der hört lieber auf, mir zuzuhören. Sorry. Die Handlung ist ja am Anfang super komplex. Man fängt den Film an und hat erstmal keine Ahnung, was passiert da. Schöne, spannende Szenen und keine Ahnung, wer ist der und was passiert und worüber reden die, und dann werden Leute ermordet und dann was anderes, verwirrt einen brutal am Anfang.
Mhm.
Am Ende wird das alles wirklich erklärt und aufgelöst, denn der Gegner von dem Harold ist nämlich die IRA, die Irish Republican Army, weil die denken, er hat sie verraten, obwohl er gar nicht wusste, dass ein paar aus seiner Org was mit denen gemacht haben. Da ist sehr viel Verrat und Betrug und so mit dabei. Und weil die IAA da vorkommt, haben manche dann gedacht, auch einer, der da mit an der Produktion beteiligt war, das ist ja voll die Glorifizierung der IAA, ist alles voll scheiße. Und Thatcher-Regierung hat dann also auch gedacht, nee, da wird die IAA irgendwie toll dargestellt, was sie nicht wirklich wird, überhaupt nicht. Und deswegen ist dieser Kinolaunch auch dann verzögert worden, weil es dann eine Menge Probleme gab, rechtliche.
Okay.
Weil die IAA da eine große Rolle spielt.
Also, weil du Handmade-Films gerade angesprochen hattest, George Harrisons Produktionsfirma, der haben wir auch sehr viel zu verdanken. Dem bin ich unglaublich dankbar. Sonst hätten wir zum Beispiel auch das Leben des Brian nie gesehen, den er ein Jahr zuvor produziert hatte.
Das ist richtig. Der hat mit Handmade eine Menge coole Sachen gemacht. Es ist wirklich sehr schön.
Ja.
Es sind eine andere spannende Teile von den Inhalten ist natürlich zum Beispiel, dass eben der Harold Chand, wie ich vorhin schon erwähnt habe, will ein bisschen legaler werden. Mhm. Der hat vor, in den Docklands, also da wo heute die Docklands, Canary Wharf und so weiter, ein riesen Wohnbüro-Industriezentrum, das war damals alles halt abgefuckt und am Ende. Das wollte er kaufen und was bauen, weil er dachte, dass ein paar Jahre später die Olympischen Spiele kommen, die dann erst viel später kamen. Und hat deswegen versucht, nämlich ein paar Leute aus der USA-Mafia als Finanziers reinzubringen und die kommen dann zu Besuch und so. Das ist natürlich eine große Vorhersage, auch wie sich es wirklich entwickelt, denn die Docklands sind, wie gesagt, heute wichtig und groß und reich und schick. Und er hat das damals so vorgehabt, da ein großes Business zu bauen und das aber alles legal zu machen, mit Hilfe von Geld aus den USA. Sehr, sehr spannender Fakt, finde ich, dass dieser Film, dass das Drehbuch damals schon quasi vorhergesagt hat.
Ja.
Also das spielt eben eine große Rolle, die IAA spielt eine große Rolle. Interessant ist auch, dass eben der Harold dann irgendwann das Thema, also die IAA bringt ein paar seiner Leute um mit einer Autobombe und einer wird erstochen und so. Und er will das Ganze beenden und denkt sich, er macht die fertig und da werden auch ein paar andere abgeknallt. Aber er versteht gar nicht, wie groß und mächtig die IAA damals war. Und wie er denkt, alles aufgeräumt, alles gut, ist es nicht wirklich so. Was dann zu einer sehr, 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 sehr coolen letzten Szene führt. Also es wird nichts aufgelöst nebenbei im End. Es ist auch was, wenn wir mal irgendwann diese Folge machen über die abgefahrensten Filmenden, wird der vorkommen müssen. Denn das Ende ist sehr, sehr offen, aber ein großer Teil der Endszene ist einfach nur eine Betrachtung von Bob Hoskins Gesicht, wo man in einer Minute sieht, dass er darüber alles nachdenkt und was so alles es ist sehr unklar, was passieren wird, was könnte, ist sehr klar. Und also allein diese Szene ist wirklich Gold. Dazu kommt natürlich auch noch die Filmmusik. Die ist so eine Mischung aus Orchester und Synthi-Sounds und ich glaube auch Saxophon zum Beispiel, was halt in den späten 70ern so ein bisschen hippe Musik war. Zum Teil sehr laut, gerade bei dieser Schlussszene, weil da wohl die Außengeräusche beim Drehen so schlecht waren, dass wir das im Prinzip nur noch mit Musik machen am Schluss. Aber auch sehr abgefahrene, aber sehr passende Filmmusik, weil es halt ein Film aus den späten 70ern ist.
Ja.
Also es ist einfach, die Komponenten passen alle so gut zusammen bei diesem Film. Und deswegen bin ich so begeistert davon, weil das alles so rund ist und so echt und so reell wirkt, wie die Leute drauf sind und wie die Stimmung ist und wie es aussieht. Es ist alles sehr, sehr, sehr faszinierend. Und es gibt auch eine Menge coole Zitate. Also natürlich eben Cockney und so. Kleines Beispiel, ein schönes Zitat, das in der Top 20-Liste wäre, wenn wir die gemacht hätten vielleicht. Als er ermordet wird, wird es noch gar nicht zur Polizei gebracht, sondern da wird er dann gleich gerufen und wird mitgeteilt und so. Und dann sagt ihm der die Leiche entdeckt hat, they kept it all incognito. They're gonna collect the body in an ice cream van. Also den wollen sie halt in einem Eiswagen bei Kälte transportieren. Und dann sagt er so, there's a lot of dignity in that, isn't there? Going out like a raspberry ripple. Gut, ich weiß nicht, ob das jedem was sagt. Raspberry Ripple ist der englische Name einer Eissorte. Und zwar Vanilleeis mit Himbeersirup, der so reingespritzt ist quasi. Und das war halt damals super hip, logischerweise. Und das, dieses Zitat ist halt so, das ist so wie sie damals halt geredet haben einfach. Und das ist so abgefahren. Da sind eine Menge Zitate, die wirklich Cockney, aber so echt sind. Das ist einfach ein Drehbuch, das geschrieben ist, wie Leute sich damals unterhalten haben. Und das ist ja bei vielen Drehbüchern heute nicht der Fall, würde ich sagen.
Das ist richtig, ja.
Und das ist einfach, das sind alles so Kleinigkeiten, die so gut passen, weißt du.
Klingt auf jeden Fall extremst interessant. Also ich muss ja gestehen, obwohl ich Bob Hoskins und Helen Mirren total gerne mag, war mir der Film noch nicht mal vom Titel her ein Begriff. Ich kannte ihn nicht. Er war völlig nicht auf meinem Radar.
Den Titel habe ich seit vielen, vielen Jahren gekannt. Es gab mal irgendwo eine Liste, ich glaube von Empire, die besten britischen Filme aller Zeiten oder so, Top 100.
Ja.
Und da war, glaube ich, irgendwo auf Platz 19 oder sowas drin.
Boah, immerhin, weil die Briten also haben viele gute Filme. Also
der gilt als fantastisch.
Ja.
Es gab zum Beispiel auch bei der Berlinale 2020 gab es eine Hommage, wo sie ihn gezeigt haben, wo wohl auch die Helen Mirren, glaube ich, zu Gast war und so.
Ja.
Der spielt immer noch eine Rolle. Der ist immer noch... Der war echt ein großer, großer, großer Film. Ich glaube auch ein Grund, warum man nicht viel von dem weiß, ist, der läuft halt nicht oft im Fernsehen. In Deutschland.
Ja.
Und wenn dann mit einem scheiß Titel, Refifiaka Freitag.
Also der Titel alleine hätte mich wahrscheinlich schon abgeschreckt, den Film anzusehen, weil er wird der Handlung, die du jetzt beschrieben hast, so gar nicht gerecht. Also du ahnst nicht, was wirklich der Inhalt des Films wäre. Und insofern wäre der völlig an mir vorbeigegangen. Vielleicht habe ich den Titel ja auch schon öfters mal gehört und habe ihn einfach ausgeblendet. Kann gut sein.
Das kann sehr gut sein. Es gibt auch so, im Guardian gibt es einen schönen Artikel von wann ist der? Auch ist ein paar Jahre alt, glaube ich. Von 2021, genau.
Hm.
Wo der Film halt dann gerade 40 Jahre vorher im Kino war. Wo sie auch die Helen Mirren nochmal interviewt haben und auch zwei andere Schauspieler, die mit Nebenrollen interviewt haben, die halt auch lustige Sachen erzählen, wie der eine in der kleinen Nebenrolle, der spielt so eine ganz kleine Figur, der halt die Polizei informiert, wenn er irgendwas hört und so. So ein Grass heißt es ja im Englischen, was ist das deutsche Wort dafür? Ein Informant,
Informant, genau.
Und, der wird dann halt, nehmen sie eine Machete und schneiden ihm ein paar Sachen, also machen ihm ein paar Schnitte in den Arsch, weil sie erfahren wollen, was er weiß, aber weiß er gar nichts.
Mhm.
Und wie sie es denen gedreht haben, da wusste er wohl gar nicht genau, um was es eigentlich geht. Und hat dann nur den Hoskins gesehen, mit dieser Intensität, ich bin fieser Intensität. Und auch dann seinen Henchman, der dann die Machete auspackt, und hat wohl wirklich Angst gehabt in der Szene beim Drehen, was hier gleich passiert. Und deswegen ist er auch sehr reell. Und er hat wohl vor dem Dreh auch einiges getrunken im Pub und dann haben sie ihm erstmal Fett Kaffee einflößen müssen, dass er überhaupt die Rolle machen kann. Und er sagt dann so, I was genuinely nearly crying when they did that take. Der war völlig am Ende. Also, aber es passt halt zu der Rolle, ne?
Ja, aber schön. Schön.
Und der Regisseur, den ich auch nicht wirklich kannte bis dato, John McKenzie, war wohl damals auch so ein Vollgas-Regisseur. Also die Dreharbeiten waren nicht so aufgeräumt, wie das Hollywood-Filme heute sind. Da war sehr viel Intensität auch bei den Dreharbeiten anscheinend. Der mit der Nebenrolle, der dann Spoiler, seinen Chef verrät quasi und der dann auch mit der brutalsten Szene stirbt. Er hat auch einiges gesagt in diesem Artikel, wo er wirklich so er hat davor mal paar Kinofilme gedreht und fand es immer furchtbar langweilig und öde und so. Aber da war es wohl nicht so. It was like the Wild West. These guys had come to town and they meant business. Also sehr, sehr abgedreht muss das gewesen sein. Aber das merkt man eben alles. Diese Spannung ist einfach permanent da. Wenn man den Anfang anschaut, ist man verwirrt. Dann gibt es die erste Szene, wo der Hoskins groß eine Rede hält auf einem Boot auf der Themse mit Tower Bridge im Hintergrund. Und da dachte ich erstmal, ach, der ist irgendwie ein Businessman, der ein bisschen illegal ist anscheinend.
Mhm.
um dann erst später zu verstehen, er ist der Unterweltchef Londons eigentlich. Und da gibt's auch einen korrupten Polizisten und einen korrupten Politiker. Und also es ist so, wie es damals wohl eben alles war.
Ja.
Also unglaublich spannender Film. Ich werde mir den auch auf einer Disc kaufen und dann einfach sehr bald nochmal anschauen, vielleicht mit dir zusammen, weil der wirklich unglaublich sehenswert und spannend ist. Ich bin sehr begeistert davon, ihn endlich mal gesehen zu haben.
Er klingt so, klingt so. Ja, wie du sagtest, ich habe ja auch ein bisschen, ich habe jetzt nicht viel über den Film gelesen, aber ich wollte halt wissen, von wem ist der, wer spielt da so mit. Und auch dieser John McKenzie, der Regisseur, sagte mir gar nichts. Und dann schaust du nach und anscheinend muss dieses eine High von Pierce Brosnan ihn so beeindruckt haben, dass er kurz danach eben die Frederick Forsyth-Verfilmung Das vierte Protokoll mit ihm gedreht hat.
Ah, genau, Fourth Protocol hat er gemacht. Genau,
ja,
genau.
Ja. Und mir sind dann die Augen übergegangen, wie viele Leute, die ich kenne in dieser Besetzungsliste, aus anderen Filmen oder anderen Sparten, da spielt zum Beispiel Brian Hall mit, der Name war mir jetzt nicht geläufig, aber das Foto war dann ganz klar. Der spielt im Film Alan. Ich weiß nicht, ob dir das jetzt was sagt. Und das war der Koch aus Fawlty Towers.
Ja, genau.
Oder die Rolle Jack, gespielt von Alan Ford, der später als Riesen-Gangsterboss in Snatch Brad Pitt und allen das Leben schwer gemacht hat.
Dazu komme ich jetzt noch einen Moment. Genau, einen letzten Punkt habe ich hier noch dazu.
Ja.
Also erst einmal, was man auch viel liest und was auch wohl einfach sehr stimmt, Long Good Friday war ein Gangsterfilm, aber einer der ersten, die halt wirklich reell aussehen und klingen wollten und nicht so Klischee. Und das war auch einfach so, wie schon mehrfach erwähnt ist. Aber spannend ist natürlich auch, dass es danach natürlich eine Menge andere Filme aus der Londoner Unterwelt gab. Wie halt natürlich Lock, Stock und danach auch noch Snatch, also diese beiden großartigen Guy Ritchie Gangsterfilme.
Ja.
Sind massiv inspiriert von Long Good Friday. Wenn man den mal gesehen hat, dann erinnert man sich sofort an diese beiden, die halt davon leben, dass es damals 1979 so gedreht worden ist, sagen wir mal so. Dieser Realismus und dieser Look and Feel und diese Stimmung und diese Dialoge, das ist alles einfach halt ein paar Jahrzehnte später quasi.
Macht alles Sinn.
Und das war quasi ein bisschen bahnbrechend. Und wie gesagt, Bob Hoskins war das erste Mal in einer großen Hauptrolle. Der hat danach noch ein paar berühmtere Sachen gemacht. Also eben
Robert Rabbit. Super Mario Brothers.
Der nicht so berühmt ist, aber egal. Mona Lisa soll auch sehr gut sein. Kenne ich noch gar nicht.
Ja.
Ich habe ihn damals nur in Roger Rabbit wirklich wahrgenommen. Aber das war eine frühe Rolle für ihn, aber halt eine bahnbrechende, eine der besten Rollen seines Lebens quasi. Und das hat er wohl auch so gesehen.
Ja, er war ja auch mehr der Drama-Actor. Also er war jetzt nicht der Typ, den du in harten Actionfilmen als coolen Hero einsetzt oder so.
Ja.
Aber die Rollen, die er gespielt hat, die hat er wirklich mit Werf gespielt. Die waren wirklich gut.
Ach, großartige Filme. Aber also ich mag ja Gangsterfilme, vor allem englische Gangsterfilme. Und das ist einfach par excellence. Das ist wirklich fantastisch.
Lass mich nochmal ganz kurz auf die Besetzung zurückgehen, weil ich nämlich noch zwei Gesichter entdeckt habe, die in Mega-Franchises später bekannt geworden sind. Das eine ist Kevin McNally, der steht nur da, Irish Youth hat er gespielt. Also er hat wahrscheinlich auch nur eine Szene, wo man einmal blinzelt und hat man ihn nicht mehr gesehen. Das ist der einzige Schauspieler, der in allen Fluch der Karibik-Filmen vorkommt, neben Johnny Depp. Und zwar sein erster Mat.
Stimmt.
Und dann gibt es noch die Rolle des Colin, gespielt von Paul Freeman, den sehr viele kennen.
Der kommt ganz, ganz früh vor und das ist der erste, wo ich mir dachte, den kenne ich, yes.
Ja, ja. Ja, das war der Belloc aus Indiana Jones, aus dem ersten Teil.
Ganz genau. Der war auch noch ein bisschen jünger, aber der wohl nicht so viel jünger, weil Indiana Jones ist ja auch in den frühen 80ern dann.
Stimmt.
Aber den habe ich da gesehen und dachte mir nur, ach, das Gesicht kenne ich, haha. Sehr lustig.
Hast du dann die Verbindung hergestellt? Weil manchmal geht es mir so, Mist, das Gesicht kenne ich. Wo ist denn das jetzt her? Wer war denn das?
Ich habe da ein bisschen gebraucht.
Ja, glaube ich.
Es war nicht sofort klar, aber irgendwann, ich wusste, den kenne ich. Den Film, mindestens einen Film, wo er vorkommt, habe ich lang und oft gesehen.
Ja.
Aber wo und wie? Aber irgendwann kam ich drauf. Ja. Es gibt auch Schauspieler, die vorkommen, die dann danach bei, zum Beispiel bei EastEnders, bei einer englischen Sitcom, nicht Sitcom, aber
Soap.
halt Soap, danke. Der spielt seit, hat Jahrzehnte in East End mitgespielt. East End ist ja auch im Londoner East End spielen, natürlich. Ja, aha. Ja. Und es gibt noch ein paar andere Charaktere, die in England durchaus dem Publikum bekannt sind, seit Jahrzehnten im Fernsehen. Mhm. Und es gab wohl auch eben in ein paar Nebenrollen oder in ein paar Szenen halt echte Gangsterweltleute, die halt so mal kurz vorgekommen sind und rumstanden und geschaut haben.
So ähnlich wie bei Goodfellas muss es dann wohl abgelaufen sein, oder? Kennst du diese Anekdote? Es hat jetzt nichts mit dem Film zu tun, sorry, aber ich fand die so nett, weil beim Dreh auch echte Mafiosi eingesetzt worden sind. Und das Geld wurde an Statisten da auch bar ausbezahlt. Aber es gab halt Listen, wo man alles protokollieren musste. Und dann wurde halt der eine Mafiosi da gefragt, ja, ich brauche ihren Namen, um es aufzuschreiben. Wofür? Naja, es muss ja irgendwie Walter Smith. Ja, okay, Mr. Smith. Ich schreibe das mal so auf.
Sehr geil. So, jetzt habe ich mal genug erzählt davon. Ihr müsst ihn euch einfach anschauen. Also wer Gangsterfilme mag und englische Filme mag, der muss den sehen, weil der einfach so sehenswert ist. Wie gesagt, er ist. Es gibt ein bisschen Brutalität, gerade diese eine Szene mit einer Glasflasche und Hals und so. Mm. Ach, das ist letzte Anekdote dazu. Die Szene, wo eben dann eine Figur umgebracht wird von Bob Hoskins, die ist brutal, aber in dem Raum, wo das passiert, hängen an der Wand so ein paar Dekoschwerter. Mhm. Und eigentlich war wohl geplant, dass er ein Schwert nimmt und ihm einfach den Kopf abhaut.
Okay.
Aber das war dann wohl zu aufwendig zu drehen.
Ja.
Und dann haben sie sich entschieden, sie machen hier mit der Glasflasche, die dann zerbricht und so. Auch sehr interessante Sache, wie die bei den Dreharbeiten damals Sachen halt mal einfach impromäßig verändert haben.
Ja, und ich muss sagen, wenn Andreas so eine deutliche Anschauempfehlung ausspricht, dann sollte man dir auch besser nachkommen. Also ich werde mir anschauen demnächst, das weiß ich. Sag uns doch mal, bei welchem Streamer unseres Vertrauens er momentan läuft.
Ich glaube, ich habe ihn auf Amazon Prime angeschaut. Wie gesagt, die deutsche Synchro, ich habe nur ein paar Szenen in Deutsch angehört, ist nicht schlecht, aber natürlich kein Vergleich zu dem englischen Cockney-Sound, der dann, das spielt auch nur eine große Rolle. Weißt du, wie sie reden und wie sie klingen beim Reden, ist einfach so, naja, englische Unterwelt.
Ja.
Aber es gibt es halt nicht mit Untertiteln, die dann erklären, was man sich anschaut.
Ja, oder schwierig. Was man hört. Also ich bin ja durchaus des Englischen mächtig, aber mit den Dialekten, mit den harten, da wird's echt schwierig dann.
Warte ein bisschen, ich werde ihn mir kaufen und dann können wir uns zusammen anschauen mit Untertiteln.
Das ist ein Plan. Das machen wir so. War sehr interessant und danke, dass du diese Wissenslücke bei mir gestopft hast.
Sehr gerne. Ansonsten, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich gendere immer noch, ja, wir hoffen, euch hat es auch Spaß gemacht und für euch war es auch interessant. Wenn ihr den Film kennt, gerne Kommentare hinterlassen auf den einschlägigen Plattformen. Wenn ihr nicht kennt, ich empfehle ihn gerne nochmal, dann könnt ihr hinterher Kommentare hinterlassen oder wie auch immer. Wenn ihr was dazu zu sagen und zu schreiben habt, dann macht das bitte. Würde uns freuen, was zurückzuhören.
Absolut. Feedback ist immer sehr willkommen von euch. In diesem Sinne wünschen wir euch ein paar schöne Tage. Und dass die Zeit nicht zu lang wird bis zur nächsten Folge, weil die ist schon in den Startlöchern.
Ganz genau. Bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.
Mal anschauen. Ein Podcast über Film und Fernsehen. Ausgedacht und gesprochen von Carsten Schulmann und Andreas Miserer. Design von Carsten, Musik von Andreas. Verfügbar auf vielen Standard-Podcast-Plattformen. Für Nerds und alle, die es werden wollen.